bei Kapitel Offenbarung 2 und 3 beschreiben, diese Sendschreiber, der Kampf, wo es immer wieder heißt, ich habe gegen dich, du hast die erste Liebe verlassen. Ich habe gegen dich, dass du etwas bei dir absterben lässt, geistlich, was leben sollte, solche Dinge. Das ist genau das, was sich in diesem Buch abspielt. Da geht es darum, der Teufel will den Boden, den er verloren hat beim Gläubiger, wieder zurückgewinnen. Es ist der Kampf aus Epheser 6. Es ist im Prinzip ein Kampf gegen Finsternismächte hinter der Kulisse, die versuchen, den Gläubiger, sagen wir, zu stören, zu Fall zu bringen. Und man durchlebt dann diese ganzen Kämpfe aus 2. Korinther 11, diese Fälschungen, wo man am Teufel in die Falle geht. Jakobus 4, man erlebt das geteilte Herz. Das gehört auch dazu. Man erlebt die Niederlage. Unter 4c, das muss 1. Johannes heißen. 1. Johannes 2, 15, das heißt, die Welt kommt einem nahe. Aber man erlebt auch Römer 6, das heißt, ein gewisser Sieg durchs Kreuz. Gleichzeitig ist es in der Regel so, das, was sich im Buch Richter abspielt, das ist eigentlich Galater 5, 16 bis 22. Geist und Fleisch immer dauernder Wechsel, immer Kampf. Und der Teufel versucht, durchs Fleisch den Boden zurückzugewinnen. Also in der Situation sind wir. Wenn man das Buch Richter reingeht, müssen wir uns bewusst sein, es beginnt sofort ein Abwehrkampf. Das ist ein Abwehrkampf. Typologie, es hat hier nicht jetzt wie im Buch Josua zum Beispiel die Schattenbilder, wie das Josua der Herr Jesus vorschattet, sondern wir haben hier eine Vorschattung auf der Herr Jesus und das ist der Engel des Herrn. Und das verheißene Land ist klar, das Land des Glaubens. Das Thema von dem Buch, ich habe es mir aus meiner Bibel so reingeschrieben, Niederlage und Befreiung, man könnte aber auch sagen Sieg oder Niederlage oder Sieg und Niederlage, Abfall und Erweckung. Es wechselt sich dauernd ab. Jetzt kommt was, was ich behaupte. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Im Prinzip ist das Buch Josua der normale Weg eines gesunden Gläubigen, der sich radikal bekehrt hat aus dieser Welt. Ganz normal. Bis zu dem Punkt muss eigentlich jeder normale Gläubige kommen. Und was jetzt im Richter kommt, das ist eigentlich der Kampf, den jeder Gläubige, ob er will oder nicht, im Lauf seines Lebens durchlebt. Höhe, Tiefe, Niederlage, Sieg. Es ist das Wechselbad des Glaubens. Und man sieht hier, dass man mittendrin in dem Wechselbad Sieg haben kann oder untergehen kann, beides. Und insofern haben wir hier eine Live-Situation von diesem Leben, solches Leben, wirklich auch das geistliche Leben. Und darum ist es, denke ich, ein ganz wichtiges Buch, weil es wieder im Gegensatz zu Josua eher an die ganz Wunderstelle geht. Gut, ich lese mal die ersten 5 Verse vom Buch Richter. Nach dem Tode Josuas fragten die Kinder Israel den Herrn und sprachen, wer von uns soll zuerst ausziehen, den Krieg gegen die Kanaaniter zu beginnen? Da sprach Juda, soll ausziehen, sieh, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Da sprach Juda zu seinem Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kanaaniter streiten, so will ich auch mit dir in dein Los ziehen. Also zog Simeon mit ihm. Als nun Juda hinaufzog, gab der Herr die Kanaaniter und Perisiter in ihre Hand und sie schlugen dieselben bei Besek 10.000 Mann. Und als sie den Adoni Besek zu Besek fanden, stritten sie gegen ihn und schlugen die Kanaaniter und Perisiter. Das ist der normale Zustand. Ein Gläubiger, der klar wiedergeboren ist, der normal läuft, der hat etwas begriffen. Der hat das begriffen. Ich sage es mal so, wie es die Bibel hier auch ausdrückt. Es sind noch Kanaaniter im Lande. Das heißt, im Leben des Gläubigen ist nur ein Stück Kanaan zurückgeblieben. Und jetzt kommt das Interessante. Die Kanaaniter werden nie verschwinden, bis der Herr kommt. Wenn der Herr dann wiederkommt, dann heißt es, es war kein Kanaaniter mehr zu finden. Aber bis der Herr wiederkommt, wirst du im Leben der Gläubigen Kanaaniter finden. Das heißt, altes, Fleisch, Ichhaftes, das ist da. Und jetzt sagt dir der Herr, gegen das, gegen die alten Landesbewohner, das heißt, gegen das alte Fleisch, gegen den alten Adam, ist ein Krieg zu führen, ein geistlicher Krieg. Und dieser Krieg hört nicht auf, bis der Herr Jesus wiederkommt, bis wir entrückt werden oder bis wir auferstehen, bis wir sterben. Solange wir im Fleisch sind, im Körper, wird dieser Kampf gegen das Fleisch da sein, das ist normal. Geist und Fleisch widerstreben einander, sagt der Paulus, darum tut ihr nicht, was ihr wollt. Das ist genau die Situation. Und hier sagt die Bibel ganz klar, nach dem Tod Josuas, nachdem der Herr Jesus für uns gestorben ist, nachdem wir mit Christus gekreuzigt sind, nachdem die vollendete Erlösung da ist, nach dem Tod Jesu, ist eigentlich so, heißt jetzt so, jetzt geht der Krieger, er starb für mich, ich bin mit Christus gekreuzigt. So, und jetzt stelle ich plötzlich fest, in diesem neuen Leben, merkt man in der ersten Liebe nicht, da stelle ich plötzlich fest, das sind Kanaaniter. Und was interessant ist, die Kanaaniter sind ja nicht so dumm. So war es wenigstens in der Bibel so. Könnt ihr euch an die Gibeoniter erinnern? Die waren listig, die hat sich einfach verstellt. Und das ist genauso im Leben der Gläubigen. Diese Kanaaniter, die zurückgeblieben sind im Lande, das sind teilweise offene Kanaaniter. Das heißt, das sind Heiden, das sind offene, fleischliche Dinge. Aber es gibt auch Gibeoniter, so wie es dort war. Es gibt listige Tricks des Teufels, wo du denkst, dass du Gott dienst, in Wirklichkeit bist du schon lange in die Falle gegangen. Und das ist halt das Problem bei diesem Buch Josua. Wir werden das nachher sehen. Bei diesem Buch Richter, wir werden das sehen. Wie im Buch Josua, es sind teilweise ganz feine Kämpfe. Aber hier ist schon mal, zu Beginn ist es eigentlich noch klar, das ist auch interessant. Je weiter du nach hinten kommst, je verworrener wird das Buch. Am Schluss triffst du dann auf dem Höhepunkt, auf der Standdamm, auf reinrassiges Antichristentum. Das ist dann der Höhepunkt. Aber jetzt zu Beginn ist eigentlich nur klar. Klar, wiedergeborene Gläubige. Josua ist gestorben, das heißt, der Jesus ist gestorben, er ist für uns in den Tod gegangen, es ist alles vollbracht und jetzt beginnen wir den Krieg. Und das Interessante ist, du brauchst den Gläubigen nicht zu sagen, dass sie den Krieg beginnen sollten, sie sagen es von sich aus. Wenn jemand erweckt ist, noch in der ersten Liebe ist, dann weiß er, ich muss kämpfen. Das ist normal. Und in dem Zustand sind wir, sie sagen, wer soll den Krieg beginnen? Das heißt, sie sind bereit zu kämpfen gegen das Ich, gegen ihr Fleisch, gegen die alten Landesbewohner. Jetzt, wenn man jetzt einmal hingeht und einfach das übersetzt, das Neue Testament, wo sind sie denn? Wo sind sie? Die alten Landesbewohner. Ich möchte einfach mal zeigen, wie die Bibel hier eine ganz klare Lehre über die alten Landesbewohner gibt, das heißt über meinen alten Zustand. 1. Petrus 1,14. Als gehorsame Kinder gewöhnt euch nicht wieder die Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit fröntet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Das ist eine ganz klare Aussage. Und das ist etwas, was der Gläubige oft nicht versteht. Es geht nicht nur darum, mit Sünde zu brechen. Es geht nicht nur darum, durch den Herrn Jesus Befreiung von Sünde zu empfangen. Das sind zwei Teile der Erlösung. Befreiung durch ihn, Bruch mit der Sünde willentlich von meiner Seite. Aber es gibt eine dritte, die man sehr leicht unterschätzt. Und die dritte Seite ist was ganz einfaches. Die Bibel sagt, gewöhne dir nicht wieder an. Das heißt, mit der ersten Liebe gewöhnst du dir automatisch bestimmte Dinge ab. Mit dem Verlust der ersten Liebe ist in der Regel etwas da, was ganz übel ist, ein ganz übler, sagen wir, Landesbewohner. Das Alte kommt langsam gewohnheitsmäßig wieder zurück. Du fängst plötzlich wieder Dinge an, wo du gebrochen hast, wo du in der ersten Liebe gesagt hast, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Plötzlich kommen die Gedanken, so schlimm ist es ja gar nicht. Das war jetzt ein bisschen extrem, wie ich war in der ersten Liebe. So extrem brauchen wir nicht, jetzt können wir ja wenigstens versuchen, das mit Vernunft walten zu lassen, und das geht ja auch. Und plötzlich, ohne dass du es merkst, kommt das Alte zurück. Und das ist das, was Paulus hier meint, gewöhne es dir nicht wieder an. Das ist einer der Landesbewohner. Dass man die alte Gewohnheit, wenn die erste Liebe runterbrennt, sich so langsam wiederholt. Und dann im Epheser, dort ist der Grundkampf geschildert, Kapitel 4, Vers 20 bis 29. Da redet er ja zuerst diesem bösartigen Wesen des Nichtgläubigen. Und dann sagt er, ihr habt Christus nicht so kennengelernt, da ihr ja von ihm gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandel, es kommt ausdrücklich wieder das Frühere, wo man sich nicht angewöhnen soll, betrifft, dass ihr den alten Menschen ablegen sollt. Und das ist eine Zeitform, die meint einfach vergangenheitsmäßig, also wirklich im Sinne von Bruch. Bruch mit der Sünde. Der sich wegen der betrügerischen Lüste verderbte, dagegen euch im Geiste eures Gemütes erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Aussage, wenn er das ganz nüchtern lest. Er sagt bibelpraktisch. Ist euch das aufgefallen? Was ist, wenn du nichts tust? Was passiert? Die Bibel sagt hier ganz klar, das ist eine Bibelstelle, die die meisten nur mechanisch versteht, ausziehe praktisch und anziehe. Aber da ist dazwischen die wichtigste Lehre. Und zwar die Lehre dazwischen lautet, dass sich letztendlich der alte Mensch wegen den Begierden verderbt. Das heißt zu Deutsch, wenn ich nichts mache, wenn ich den Kampf, den man hier im Richter erzählt, wenn ich den Kampf nicht aufnehme, einfach nichts mache als Gläubiger, also weder sündige noch kämpfe, ich mache beides nicht, ich lebe nicht in Sünde, aber ich kämpfe auch nicht, da wird etwas passieren. Dann wird mir der zweite Teil fehlen. Das heißt, ich werde im Geiste meines Gemütes, da steht im Griechischen Noos, das ist Gesinnung, Einstellung. Also Gemüt ist mir hier zu weich. Das heißt, dann werde ich in meiner Einstellung letztendlich nicht erneuert. Und das ist ja eine der wichtigsten Lehren der Bibel, dass man dauernd in seinem Denken sich Gott anpassen muss. Das ist Buße. Dauernd, wie Gott denken muss, dass man es dauernd erneuern muss. Dass es einfach, wenn man jetzt, sagen wir, eine Woche lang entschieden, mal Jesus gedient hat und gedacht hat, wie Gott denkt, biblisch, und dann plötzlich passiv wird, nichts mehr macht, dass dann was passiert. Dass dann das Alte automatisch zurückkommt, nämlich die Lüste. Und dass dann das Denken sich wieder zurückbildet. Und das ist mit die wichtigste Lehre aus diesen Kapiteln, das gehört mit zu den Landesbewohnern. Wenn du gegen die Landesbewohner nichts machst, dann kommen sie automatisch, bekommen sie Macht. Das heißt, da kommt ein Sauerteigeffekt. Wenn ich nichts mache, dann werde ich von der Begierde, die dann zurückkommt, wenn ich nicht erneuert bin in meinem Denken, werde ich langsam aufgefressen. Und dann sagt er im Endeffekt, wenn ich mich erneuern lasse, dauernd praktisch das Denken Gottes erneuere, also dauernd praktisch geistlich mitgehe und dauernd diesen Kampf kämpfe, dann sagt man, dann wird es mir nicht nur gelingen, der Alte auszuziehen, sondern auch den neuen Menschen anzuziehen, der von Gott geschaffen ist, der von der Erlösung herkommt, in Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Gerechtigkeit durch Jesu Blut, das heißt, man sieht hier, dass man dauernd die Reinigung durch Jesu Blut braucht, um das zu tun. Heiligkeit, das heißt, Gott gehörend, ist immer so eine falsche Vorstellung, dass heilig irgendwas Sakrales wäre. Heilig heißt einfach Gott gehörend und wahrhaftig, das heißt, ehrlich gegen Gott und Menschen. Einfach ein normaler, vernünftiger, organisch gesunder Gläubiger. Das passiert, sobald man hier den Kampf aufnimmt. Ich möchte es nochmal betonen, man braucht nicht in Sünde zu fallen, man muss nur den Kampf nicht aufnehmen, dann kommt das Alte zurück. Das ist keine Frage. Das ist dramatisch. Und was ich noch schlimmer finde, man merkt es in der Regel viel zu spät. Das geht schleichend. Es kommt nicht wie ein Knall, wie Sünde, sondern es kommt ganz schleichend. Plötzlich merkst du, dass du ein bisschen toleranter geworden bist. Du weißt nicht warum, plötzlich bist du ein bisschen flacher. Schlecht zu merken. Ist immer so, wenn jemand klingelt und du weißt nicht, wer klingelt. Was für Verfassung trifft er dich an? Wir haben einen Bruder angetroffen, der war ja Verfassung und alles, was drumherum war, was aus dem Lautsprecher rausgekommen ist, war halt nicht gerade so, wie man es denkt hat. Und ich habe halt sagen müssen, naja, da war halt genau das. Und vielleicht war es gar nicht schlecht, aber man erwischt hat, das ist viel besser, dann war es ernster. Wobei ich nicht sage, dass er mich heute mal erwischen würde. Du erwischt jeden irgendwann auf dem falschen Fuß. Das ist das Problem. Das kommt immer, wenn man sich nicht erneuert. Sobald man sich wieder erneuert, ist es weg. Dann geht der Gläubige wieder klar. Und die Parallelstelle aus dem Kolosser sagt das Gleiche. Kolosser 3, 5 bis 17. Das ist jetzt ein großes Stück. Ich möchte aber das trotzdem lesen. Es ist hier wieder eine relativ brutale Aussage. Die heißt tötet. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, welche Götzendienst ist, um welcher Dinge willen der Zorn Gottes über die Söhne des Unglaubens kommt, in welchen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr darin lebtet, nun aber legt das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde. Das sind die alten Bewohner. Und diese alten Bewohner, die kommen durch mangelnde Erneuerung, durch Passivität, indem man nicht kämpft. Lüget einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt und den neuen angezogen habt, der erneuert wird. Fällt euch auf, was wird er? Erneuert. Das heißt, wenn das nicht dauernder Prozess der Erneuerung ist. Wisst ihr, manche Gläubige haben die Illusion, die machen gefühlsmäßig eine radikale Hingabe an Herrn Jesus und dann versuchen sie nur gefühlsmäßig diese Hingabe zu halten. Und dann wundern sie sich, dass sie auch als Gläubige plötzlich ganz komisch reagieren. Und sie merken es dann oft nicht mehr. Denken, wunder, wie heilig sie sind. Aber die dritte, das ist das Brutale, die Außenstehende merken dann in der Regel, dass was nicht stimmt. Und er sagt hier, dass man erneuert wird zur Vollerkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Das heißt, das Bild Jesus, so wie es der Erlösung darstellt, wie die Erlösung von Jesus her gedacht ist, in sein Bild verwandelt zu werden, dann ist nämlich die Erneuerung da, dann verschwindet das Alte zurück. Er sagt dann einfach zusammenfassend, alles in allem Christus. Das ist Christus in uns, das ist die Hoffnung. Jetzt geht's weiter, jetzt sagt er, nicht nur tötet, sondern jetzt sagt er, zieht nun an. Als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertraget einander und vergebet einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über dies alles aber habt das Band der Liebe, welches das Band der Vollkommenheit oder des Erwachsenseins ist. Kann beides heißen. Heißt auch des ausgereiften Gläubigen. Und der Friede des Christus herrsche in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, seid auch dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, nicht unter euch, in euch. Lehrt und ermahnt euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott lieblich in euren Herzen, was immer er tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Ist euch was aufgefallen? Man sieht es oft nicht, wenn man die Texte so liest, so hintereinander. Da ist eine ganz einfache Lehre drin. Die Lehre sagt einfach, du musst eine bestimmte Haltung einnehmen, dann funktioniert es. Also immer wieder dieser Gedanke, eine Haltung einzunehmen. Und mittendrin, wenn du es runterliest, ist immer wieder der Gedanke, so wie der Herr uns vergeben hat. Das heißt, aber Haltung mal Dritter gegenüber. Und das ist das, was sich verflacht, wenn du nicht erneuert wirst. Ne? Da verflacht sich deine Haltung. Da bist du nach einer gewissen Zeit bitter. Das ist normal. Das ist, sobald keine Erneuerung da ist. Aber sobald die Erneuerung da ist, die richtige Haltung da ist, wirst du automatisch diese Dinge langsam aber sicher anziehen. Und dann sagt er, jetzt sei dankbar. Das Wort Christi muss reichlich in uns wohnen. Warum? Dass die Erneuerung geschieht. Das ist alles. Darum muss das Wort Christi reichlich in uns sein, dass die Erneuerung geschieht. Und dann sagt er, und alle, wenn du dann die Haltung einnimmst, alles was du tust, tust von Herrn und nicht von Menschen, dann funktioniert es. Also so treibt man die Alte raus. Wenn man das nicht tut, wisst ihr, dann wird halt ein Gläubiger auch bös, zornig. Dann wird kommt der Grimm ins Herz rein, dann wird er boshaft. Dann wird auch ein Gläubiger lästerlich. Habe ich erlebt. Glaubt man gar nicht. Dann wird er zu locker in geistlichen Dingen. Da kommen hässliche Redensarten. Da fängt er zu lügen. Das alles kommt. Es kommt alles auch bei Gläubigen, wenn die Erneuerung nicht geschieht. Und das sind die Kananiter und die müssen raus. Und das ist das, was das Buch Josua uns zeigt hat, wie wir die grundsätzlich bekämpfen. Und das Buch Richter zeigt uns, wenn man jetzt Sieg hat, was muss man tun, dass die voll verschwindet bzw. nicht zurückkommt. Ich denke, es ist klar, Römer 6, gekreuzigt mit Christus, das ist die Grundlage. Und da sieht man wiederum, dass es eine Haltung ist. Ich möchte es betonen, es ist eine innere Haltung. Der ganze Kampf spielt sich im Herzen eines Gläubigen ab, sonst nirgends. Ich lese mal bloß Vers 6 und Vers 11. Wir wissen doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, damit wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Das ist die Aussage. Ich weiß, dass mein alter Adam ausgeschaltet ist durchs Kreuz. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Jetzt sagt sie, nimm eine Haltung an ihr bestimmte. Und das ist das Gleiche wie der alte Adam ausziehen und der neue anziehen. Wenn du die Haltung einnimmst, dann funktioniert's. Das heißt hier, also auch hier, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Das ist das Ausziehen. Für die Sünde tot sei, sich für gekreuzigt mit Christus halte, heißt der alte Adam ausziehen. Aber für Gott lebet in Christus Jesus. Das ist das Anziehen, der zweite Teil. Das sind die zwei Teile. Einmal legst du ab, ist der Tod, gekreuzigt sein mit Christus. Andere Mal nimmst du das Leben Jesu in dich auf, indem du in seine Gesinnung wandelst und dann kommt das Neue. So nimm die zwei Teile, ausziehe, anziehe, töte, lebendig machen, das ist immer, was hier beschrieben ist. Was ganz wichtig ist im Galater 2,19, dort ist das nochmal beschrieben, wie das genau gemeint ist. Nun bin ich aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das ist ein entscheidender Punkt. Nicht ich, Christus. Es kommt nicht darauf an, dass ich mich zusammenreiße. Das ist falsch. Das sind Werke. Sondern es kommt darauf an, dass ich die richtige Haltung einnehme. Und die Kraft zu überwinden, die Kraft gegen die Sünde, die Kraft praktisch, der alte Adam auszuziehen, das neue anzuziehen, kommt von der Haltung, von der Gesinnung. Bist du nicht, indem ich sage, jetzt aber reiße ich mich zusammen und werde mich wehren gegen meine Untugenden. Sondern das kommt durch Haltung, muss eine Haltung eine, innerlich. Das gekreuzigt sein mit Christus, Herr, nicht dich, du. Es hat immer mit dem Verhältnis zu meinem Jesus und mir zu tun. Mit richtiger Haltung, wo ich mich erneuern lasse. Na, passiert. Galater 6,14 zeigt nochmal, wie das in Bezug auf die Welt wird. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist, nicht der Welt. Scheiße einfach. Aber das, was die Welt tut, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich nehme es für mich an und damit ist er ausgeschaltet. Das ist eine Haltung, die man innerlich einnimmt. Das ist gar nichts. Wenn man anfängt, gegen die einzelnen weltlichen Einflüsse zu kämpfen, habe ich beschäftigt. Ich habe so viele Einflüsse, wenn ich die sehe und alle einzeln bekämpfe, bin ich von morgens bis abends beschäftigt. Wenn ich aber sage, die interessieren mich im Prinzip nicht, die können mich nicht in der Tiefe stören, sondern ich nehme einfach die richtige Haltung ein, dann laufe ich ins Leere. Dann konzentriere ich mich nur auf meine Haltung, mein Jesus und den Dinge gegenüber als Grundsatz und die Einzelkämpfe laufen an mir vorbei. Das ist wichtig. Grundsatz im Herzen. Gut, jetzt kommt Praxis. Ich habe hier 4 Praxisteile. Ich möchte einfach mal ganz einfach zeigen, wo die alte Kananiter sitzt und was Gott erwartet, wie man, was verschwinden soll. Erster Teil der Praxis, Epheser 4, 30 bis 32. Da heißt es ganz einfach, betrübet nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Das heißt, wenn der Heilige Geist mich innerlich mahnt, dann darf ich ihn nicht betrüben, das heißt, ich muss danach geben. Und jetzt kommt das Interessante, wie betrübt man der Heilige Geist? Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit. Fällt euch auf, wie das parallel geht zu den Dingen, die vorher genannt sind? Das ist der erste Teil, das Ausziehen. Der zweite Teil, ihr findet die zwei Teile immer wieder. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebt einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist das Anziehen. Macht ihr wieder die zwei Teile. Das Ausziehen und das Anziehen. Und wiederum eine Haltung. Ich vergebe dem anderen, wenn der Herr mir vergeben hat. Ich bemühe mich nicht, dem anderen jetzt, ich sage mal, gefühlsmäßig zu sagen, jetzt mag ich ihn, obwohl er mich geärgert hat. Sondern ich gehe hin und sage, der Herr hat mir vergeben, also vergebe ich ihm. Wenn er mich geärgert hat und mir was Böses getan hat, der Gläubiger. Und dann passiert was ganz Einfaches. Dann verändert sich meine Gesinnung schlagartig und ich brauche nicht mehr dagegen kämpfen, dass ich Gefühle gegen denjenigen habe. Also nochmal, dass man richtig versteht. Nicht gegen Gefühle, gegen jemanden kämpfen, sondern seine Gesinnung ändern. Das ist ein Unterschied. Wisst ihr, ich habe das schon stark durchkämpft. Ich bin ein Mensch, der seine Sünde in der Regel im Kopf abwickelt. Das heißt, bin mir Gott durch den Kasch da oben. Und wenn ich kämpfe, wenn mir jemand eine reinwirkt oder so, es kommt viel mehr vor wie an. Das ist eigentlich fast, ich sag's mal vorsichtig, ein relativer, manchmal ein ziemlich böser Zustand. Wenn das passiert, dann kommt was, dann fängt es an, es gibt eine Möglichkeit. Jetzt nehme ich das zur Kenntnis und versuche dann mich zu wehren gegen das. Ich versuche das, man sagt ja, der Welt wegzustecken, schon mal falsch. So, ich muss einfach hingehen, wie gleich kennen und sagen, Herr, du hast mir vergeben, ich vergebe. Aus, zack. Mit der Haltung komme ich aus der Bitterkeit raus. Mit der Haltung komme ich aus dem Zorn raus, aus dem Schrei. Dann geht die Emotion weg. Schaffe ich das nicht, kommt die Emotion. Aber es ist sinnlos, da einzeln dagegen zu kämpfen. Zu sagen, Herr, jetzt... Also vor mir schon mal Schwester gestanden, ungefähr so. Die hat die Kralle gezeigt und hat gefaucht wie ein Raubtier. Dass er mir die Kralle nicht durchs Gesicht zog, hat mich ehrlich gesagt gewundert. Und dann hat sie gemerkt, dann hat sie plötzlich gemerkt, was sie tut. Und dann hat sie genau das Falsche eingeschaltet. Dann hat sie gemerkt, das ist unwürdig einem Gläubiger. Dann hat sie gemerkt, sie hat sich zusammengerissen. Dann ging ein Ruck durch die ganze Person, hat mich plötzlich angelächelt. Das war nicht kein Lächeln, sondern eine verzerrte Fratze, weil das Gesicht ja verzogen war. Aber sie hat versucht zu lächeln. Sie hat gesagt, und dennoch lieben wir uns als Gläubige. Ich bin dann bloß raus und durchgeschnauft und denkt, oh Elend. Das ist falsch. Wisst ihr, was die Frau hätte tun müssen, um in mir als Reine zu kommen? Die hätte in sich gehen müssen, hätte sagen müssen, wo hat er wirklich sich versündigt? Da kann man streiten, ob ich mich versündigt habe. Da gibt es ja zwei Sichten. Ich sehe es ein bisschen anders auf. Da kann man jetzt sehr, wenn die wirklich zum Schluss gekommen, ich hätte mich versündigt, und mir hat das alles ausdiskutiert, die hat meine Meinung klipp und klar gesagt, von der stand sie. Und sie hätte einen Vergeber, dann wäre das ruckzuck normal gewesen. Aber in dem Moment, wenn du das nicht kannst, dann kommt genau das. Am Anfang hat sie mir auch gleich künstlich. Dann ist sie gereizt, mit Absicht. Oder was mit Absicht? Die wollte einfach, dass so kein Theater ist, dass das auf den Tisch kommt. Habe einfach das angesprochen, offen. Und im nächsten Moment ist schon Explosion gekommen. Aber die wäre nicht gekommen, wenn die richtige Haltung gewesen wäre. Dann wäre vielleicht eine tiefe Enttäuschung da gewesen. Und hätte gesagt, gut, okay, für mich war es schlimm, aber ich bin bereit zu vergeben. Dann wäre was ganz anderes gewesen. Aber da haben wir versucht, künstlich freundlich zu sein. Ist falsch. Ist geistlich falsch. Das ist der Kampf gegen Einzelsünde. Die Bibel lehrt hier ganz klar, zieh der Alte aus, zieh der Neue an. Und das heißt, nimm die Haltung ein im Herzen. Und wenn du jetzt immer setzt, nimm die zwei Teile. Der alte Adam ausziehe, indem ich für mich Christus gekreuzigt halte. Dadurch kriege ich Kraft, dass ich es wegstecken kann, die Erfüllungszeichen. Und zweitens, indem ich die Haltung Jesu einnehme. Sag, vergib ihnen. Ich vergebe ihnen bewusst oder vergib ihnen. Und dann geht die Bitterkeit weg. Dann geht sie weg. Also nochmal, ich möchte es betonen, man kämpft gegen die Kananiter, indem man die richtige Haltung einnimmt und nicht, indem man Einzelkampf führt. Das ist falsch. Gut. Man sieht hier, was will Gott? Gott will, dass man nicht der Heilige Geist betrübe, dass man auszieht, anzieht. Das ist ganz klar. Nächster Punkt. Und zwar, das ist jetzt der zweite Teil der Praxis. Das wäre ein Teil. Das geht um die Emotion. Habt ihr gemerkt? Das geht um emotionale Dinge, um Gefühlsdinge. Bitterkeit, Zorn. Da ist man beleidigt. Da ist man böse. Zweiter Teil. Ist jetzt fast der ganze erste Teil von Kapitel 5. Ich lese mal auszugsweise. Da sagt die Bibel, Vers 1, werdet Nachahmer. Nachahmer, so wie der Herr Jesus sich gegeben hat. Und jetzt heißt Vers 3, Unzucht aber, Unreinigkeit oder Habzucht, werde nicht einmal bei euch genannt, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz, noch zweideutige Redensarten, was sich nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagung. Und jetzt erklärt Bibel und sagt, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, Urteil hat im Reich Christi und Gottes. Niemand verführe ich, und sagt er, drum kommt der Zorn Gottes. Und jetzt weiß ich nicht, ob er das beobachtet hat. Nehmt der Konkordanz. Guckt praktisch das Wort Unzucht. Dann werdet ihr etwas feststellen. Ich habe es jahrelang nicht gewusst. Eines Tages plötzlich ist mir das aufgefallen. Ihr müsst mal gucken in der Bibel. Wisst ihr, was immer zusammen genannt wird als Zwillingspärchen? Das glaubst du überhaupt nicht. Unzucht und Habsucht. Ist mir am Anfang auch nicht aufgefallen. Aber das gehört zusammen. Weil es die gleiche Wurzel ist. Grenzüberschreitung, innerlich. Und jetzt sagt er hier praktisch, das ist der zweite Teil der Praxis. Das ist eine ganz andere Ecke. Da geht es nicht um Emotion. Da geht es einfach darum, bestimmte Bereiche preiszugeben. Das heißt, nicht gebunden zu sein an bestimmte Dinge. Von seiner Gier her, von seiner, ich sag's einmal, Begierde. Man hat in der Schlachter Lust mit Begierde übersetzt, weil das Wort Lust in Deutschland jetzt ein anderer Klang hat, von der Sprache her. Aber das altdeutsche Lust war gar nicht dumm. Begierde sagt zwar auch, was man meint, aber die Lust ging tiefer. Das heißt, da ist irgendein glühendes kleines Feuerchen in mir, die was will mit aller Gewalt. Und ob es dann der Sektor Unzucht ist oder Sektor Habsucht, ist egal bei Gott. Das ist die gleiche Wurzel, darum nennt er es immer zusammen. Das ist die gleiche Flamme. Und das ist was anderes. Wisst ihr, was es ist? Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich reiß mich zusammen, wenn ich immer irgendwas vorbeilaufe, ich versuche meine Gedanken zusammenzuhalten. Das ist falsch. Wisst ihr warum? Die Bibel sagt Haltung. Ich muss die richtige Haltung innerlich einnehmen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nimm es einfach, ha? Nicht dich, du, Herr. Beschäftige mich mit dem Herr Jesus, beschäftige mich mit dem Wort Gottes. Macht doch was. Ich nehme innerliche Haltung ein und damit schwirrt es an mir vorbei. Sobald ich die innere Haltung, die richtige, nicht einnehme und gegen die Einzelsünder kämpfe, passiert Folgendes, dann flammt es auf, laut Römer 7. Ist klar, in dem Moment mache ich das gleiche wie das mosaische Gesetz. Ich versuche zu halten aus der eigenen Kraft und in dem Moment flammt die Sünde auf. Ist logisch. Nenne ich aber die richtige Haltung ein, flammt die Sünde eben nicht auf, sondern habe ich Sieg. Das kommt aber von der Haltung und nicht von meinem Kampf. Und der ganze Kampf im Buch Richter geht darum, entweder kämpfe ich mit meinem fleischlichen Arm oder ich kämpfe geistlich. Wenn ich geistlich kämpfe, dann nehme ich die richtige Haltung ein. Also innerlich die richtige Haltung und das läuft. Ich könnte es in Ruhe weiterlesen. Es geht immer ums Gleiche, um die unfruchtbare Werke der Finsternis. Da geht es auch um Alkohol. Berauscht euch nicht mit Wein. Also die ganze Palette, überall wo keine Zucht ist. Wo Begierde ist, wo keine sein sollte. Um das geht es letztendlich. Dann ab Vers 22, dritte Teil der Praxis. Also nochmal, haben wir Begriffe. Der erste Teil, Emotion. Wo mich geärgert hat. Wo ich bitter bin. Wo ich sauer bin. Der zweite Teil, meine geheime Lüste. Wo ich Begierde habe, die ich nicht haben sollte. In jeder Beziehung, lass dich nicht gelüsten. Und dort in den 10 Gebote hast du eigentlich alles. Was du dich nicht gelüsten lassen sollst, da fällt nichts. Genau das ist es. Jetzt hast du die zwei Bereiche. Emotion, mein persönliches Beleidigtsein, das zweite, das, was ich gern hätte und nicht kriege, in der Regel. Weil Gott macht das nur Schutz, dass ich es gerade nicht kriege. Das ist schon gut. Und dann Vers, wenn es mir meistens schädlich ist, das muss man auch ganz nüchtern sehen. Und dann ab Vers 22, der dritte Teil. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Der Mann ist das Weibeshaupt, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Vers 25, ihr Männer liebet eure Frauen gleich, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dann wird das Ganze erklärt, was der Herr für uns getan hat. Und gleich sollen wir unsere Frauen lieben. Dann heißt es, Vers 33, doch auch ihr, einer wie der andere liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Das ist im Sinne von Ehrfurcht gemeint. Ihr Kinder, da kommen wir dann zum vierten Bereich. Aber ist euch jetzt was aufgefallen? Jetzt haben wir gehabt Emotion, jetzt haben wir gehabt Lüste, und jetzt haben wir den dritten Bereich Zwischenmenschliches. Ganz einfach. Das sind die Kanaaniter. Emotion, meine geheime Lüste, und jetzt kommt plötzlich das Zwischenmenschliche. Und zwar, wo dann die Frau oder der Mann eine Haltung einnimmt, die nicht biblisch ist. Und auf diesen drei Ebenen spielt sich ein geistlicher Kampf generell ab. Das ist schon normal zustimmen. Das heißt, es geht immer um die, ich sag's einmal, Emotion. Mensch ist kein emotionsfreies Wesen. Es geht immer im zweiten Bereich um die geheime Lüste eines Menschen. Und der, wo mir erklärt, dass es seinem Herzen keine geheime Lüste sind, der ist ein Narr. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Der, wo keine geheime Lüste hat, ist ein Narr. Weil der ist verblendet. Weil die Bibel sagt, die hat jeder. Jeder. Es gibt keinen, der die nicht hat. Der, wo glaubt, dass er die nicht hat, der sollte dringend schon mal in sich gehen. Also, ich wäre gern bereit, mit ihm mal eine halbe Stunde zu verbringen. Und ich mache dann nur mal ein Frage-Antwort-Spiel. Ich werde dann nur fragen. Eine halbe Stunde fragen. Wenn er dann ehrlich auf alles antwortet, dann garantiere ich euch, dass er mindestens 2 bis 3 DIN A4 Seiten ein Lüschen auf dem Tisch hat. Weil das wäre der Erste, der die nicht hat. Ihr begreift. Man muss nur ehrlich sein, sich selber gegenüber, dann kommt das raus. Das ist der zweite Bereich. Jetzt kommt aber der dritte. Das sieht so harmlos aus. Das ist emotionsgeladen. Das ist auch für die Lüste bestimmt. Und da geht es dann letztendlich darum, um Ordnungen. Mann, Frau. Die Bibel geht weiter. Wenn wir dann in den vierten Bereich kommen, dann geht es Mann, Frau, Kinder, Eltern, Chef, Angestellte. Das sind die ganzen Ordnungen dieser Welt. Das heißt, wo ein Mensch das letztendlich die tiefste Zone des Sündenfalls, was hat denn der Teufel getan? Es war Rebellion gegen die Ordnung Gottes und das ist dann die tiefste Zone des Sündenfalls, die Rebellion gegen Gottes Ordnung. Auch gegen Gottes Ordnung in dieser Welt. Und das ist der vierte Bereich von der Praxis her. Und zwar 6. Und das ist jetzt ein Bereich, wo ich sage, der wird am meisten wahrscheinlich unterschätzt. Und aus diesen drei emotionalen Bereichen und aus dem vierten, ganz praktischen Bereich, wohl der dritte ist eigentlich auch praktisch, da resultieren die Angriffe der alten Kanaaniter. Das heißt, das ist Kanaan. Und jetzt kennen wir den Gegner. Aus diesen vier Umfeldern, aus diesen Problemfeldern kommen unsere Angriffe. Wenn dich der Teufel nicht kriegt in die Ordnung Gottes, dann versucht er dich zu kriegen, im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn er dich dort nicht kriegt, im zwischenmenschlichen Bereich, dann geht er deine Lüste. Wenn er dich in deine Lüste nicht kriegt, dann geht er deine Emotionen. Eins von deinen vier geht er, 100%. Vielleicht macht er es abwechselnd, vielleicht ist dich in einem Sektor vollkommen in Ruhe, 3, 4 Jahre, und plötzlich schlägt er zu. Und das ist das, was wir im Buch Richter sehen werden. Wir werden sehen, da ist Israel, und plötzlich greifen die Feinde an. Die halten keine Nitter, die im Lande sind. Die geben keine Ruhe. Und das muss uns wichtig sein, dass wir begreifen, diese Alten sind da, das sind vier Felder, wo sie uns angreifen. Das sind immer das, was wir im ersten Teil gesehen haben. Diese zwei Bereiche. Und zwar, ich möchte nochmal betonen, der Kampf gegen so einen Einzelbereich ist völlig sinnlos. Wenn ihr eine Niederlage wollt, dann müsst ihr gegen einen Einzelbereich kämpfen. Sondern ihr müsst eine Haltung einnehmen, innerlich. Die richtige Haltung, dann wird es leere laufen. Wie sie schon da guckt. das war jetzt vorher, als ich mit der Schwester erzählt. Jetzt erzähle ich es von den Brüdern. Ich habe es mit den Brüdern auch erlebt. Weißt du, da war ein Gespräch und da mal, oben auf dem Tisch hat man versucht, sich freundlich einigermaßen anständig in Liebe zu begegnen. Bloß ja unter den Tisch gucken. Müssen wir unter den Tisch gucken. Das ist schon interessant. Ich habe den Fuß geballt gesehen bei meiner Bruder so. Die war geballt, aber ganz schön. Wisst ihr, das, was unter dem Tisch ist, das ist es. Damit konnte ich sagen, die geballte Faust unter dem Tisch zeigt, man kämpft auf der Basis des mosaischen Gesetzes, nämlich mit Zusammenreißen. Hätte der Mann damals die richtige Haltung eingenommen, hätte sich die Faust gelöst, schlagartig. Das ist schon mal wichtig bei dem ganzen Kampf. Es ist nicht ein Kämpfer gegen Einzelanfechtungen, gegen Einzelversuchungen des Teufels, sondern die Einnahme der richtigen Herzenshaltung. Nochmals, wenn mir etwas Böses geschieht, dann nehme ich die Haltung der Vergebung ein und nicht die Haltung der Verdrängung. Da sage ich, ich will ihn lieben, ich will sie lieben, ich will das nicht, und ich will nicht böse sein, ich will es verdrängen und ich will es verarbeiten. Wenn es so angeht, da geht er unter, das ist Gesetz, das Gesetz Moses, du sollst nicht. Aber zu sagen, Herr, ich vergebe, weil du mir vergeben hast. Also was? Die Reflexion. Die gibt Befreiung, dann hört dieser Druck auf. So schreibt der Römer 7. Was ich nicht tun will, das genau tue ich, wenn ich mich dagegen wehre. Also nochmal, jetzt ist mir ganz wichtig bei diesem ersten Teil, dieser Kampf gegen die Kananiter geht letztendlich, ich sag's einmal, durch Einnahme einer Herzenshaltung. Und dann, wenn die Mepheser der zweite Teil nimmt, die Waffenrüstung ab Kapitel 6, Vers 10 bis 20, ich sag's einmal ganz einfach. Das ganze Kapitel kann ich zusammenfassen. Dein Gegner ist unsichtbar, sind die Dämonen dahinter. Das ist alles. Und die Dämonen arbeiten in der Regel laut Bibel mit Gedanken und mit dem Fleisch. Das heißt, ich spreche genau diese Begierde und die Lüste an, der Bericht 2 von unserer Praxis, genau das spreche sie an. Jetzt muss ich das nur wissen. Ich habe es mit Finsternismächten zu tun. Der Jesus sagt, in mir hat der Teufel nichts. Das heißt, ich muss nur in der Stellung in Christo bleiben, die richtige Haltung einnehmen und der Angriff läuft vorbei. Ich fahre aus der Haltung in Christo raus und der Angriff wird A, heftiger und zum Zweiten flammt dann das Fleisch auf. Und da kommt auch eine Form von Anfechtung, die gar nicht nötig ist. Aber das ist nur wichtig. Nochmal, die Kananiter sind im Lande. Die Kananiter müssen vertrieben werden. Die Kananiter äußert sich in vier klaren Bereichen. In der Emotion, in den Lüsten, im Zwischenmenschlichen und in den göttlichen Ordnungen. Vier Bereiche, dort äußert sie sich. Und die Störerfriede, die versuchen, diese vier Bereiche anzuheizen, vor allem der Punkt 2 über die Lüste, ist in der Regel diese ganze Kampfmannschaft, die uns nachher auch in der Bibel begegnet, das sind letztendlich die Dämonen, die Engelwesen, gefallene Engelwesen ohne Körper sind, die versuchen durch Gedanken genau mein gefallenes Fleisch anzusprechen und das aufzuflammen. Wenn das geschieht, dann ist der Kampf mit den Kananiter sofort im Gange. Und um das geht es in unserem Buch, wo es heißt, wer fängt da das Schwert des Geistes zu ziehen, wer fängt da auszurotten? Und wer fängt da? Wer soll anfangen, außer Juda? Wer soll anfangen, außer den priesterlich Gesinnten? Juda ist der Stamm des Messias. Das sind die des Christus Gehörende. Juda ist letztendlich der Stamm, und wenn er seht, wer geht mit ihm? Simeon, schau klar, das waren die Geistlichen. Wenn er zurückgeht in Josua, das waren die zwei geistlichen Stimmen. Die priesterlich dienenden Gläubigen. Die priesterlich gesinnten Gläubigen in der Regel nehmen den Kampf auf. Da muss man halt einfach begreifen, was der Herr getan hat, die Offenbarung 1, Vers 5. Das ist wesensmäßig wichtig. Christus, dem erstgeborenen Zeugen aus den Toten, dem Erfürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat und zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Das heißt, das Ziel Gottes ist Priestertum. Das heißt, durch das Opfer die Kananiter zu vertreiben und nicht doch was anderes. 1. Petrus 2, 4. Das ist die klassische Darstellung des Priestertums. Dort heißt es, da ihr zu ihm gekommen seid, als zu dem lebendigen Stein, das heißt, ich komme zu ihm als zum Fels, ich komme zu ihm, als der lebt, als mein hoher Priester, ich komme zum Opfer, der von den Menschen zwar verworfen bei Gott, aber auserwählt und köstlich ist, so lasst auch ihr euch nun auferbauen. Meint ihr was? Wieder Gesinnung. Dieses Wort, was wir vorher hatten, Nos, die Grundgesinnung, zum als lebendige Steine zum geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum, um geistliche Schlachtopfer, wäre da richtig. Schlachtopfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Das heißt, das blutige Opfer am Kreuz von Golgatha wird von den priesterlich gesinnten Gläubigen verwaltet. Ist euch aufgefallen? Epheser 4, Kolosser 3, Römer 6, immer das Gleiche. Aufgrund des Opfers mit Christus gekreuzigt, schalte ich die Macht der Sünde über mich aus, nimm die richtige Haltung ein und zieh durch die Einnahme der richtigen Haltung automatisch den neuen Adam ab. Und das ist das, was hier die Bibel letztendlich in der Tiefe meint. Das soll priesterlich geschehen, durchs Opfer im Leben eines Gläubigen. Römer 15, 16. Dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der das Evangelium Gottes priesterlich verwaltet. Das ist das, was Gott will. Eine priesterliche Verwaltung. Und dann erklärt er hinterher, auf dass das Opfer der Heide auch wieder angenehm wird, nämlich die Hingabe. Aber es geht immer um den Priesterdienst, der durchs Opfer auszieht, durch die Einnahme der richtigen Haltung anzieht. Aber immer durchs Opfer. Für nichts anderes. Christus in uns. Und um das geht es letztendlich. Und das ist das, was Gott will. Galater 6, Vers 2. Traget einer des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist ein gemeinsamer Kampf. Darum geht Judah und Simeon gegenseitig. Gemeinsam. Wisst ihr, wenn ein Gläubiger zu stolz ist, zu sagen, ich kämpfe gerade gegen die Kananiter, schwierig. Weil von Gott her ist nicht vorgesehen, dass man einen Einzelkampf führt, sondern für Gott ist wichtig ein gemeinsamer Kampf. Judah und Simeon sollen gemeinsam kämpfen, Schulter an Schulter gegen diese Kananiter. Wenn er stolz ist, nicht zugibt, dass er kämpft, dass er zu kratzen hat, er ist schon verloren in der Regel. Wir sind in der Regel eher schon verloren. Dann wird es ganz, ganz schwierig. Was die Bibel jetzt aussagt, ist mir auch nochmal wichtig. Wenn Judah und Simeon miteinander geht, Kolosser 4, 12, dann muss etwas geschehen. Er sagt hier, Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht Christi, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Um was denn? Wieder um die Einstellung. Sie meint eindeutig, um das kämpft er, in den Gebeten. Und wenn Gläubige wirklich ernstlich miteinander die Kananiter zurücktreiben, dann führen sie einen Gebetskampf. Dann kämpfen wir den Kampf des Gebets. Dann sagt man, guck, Herr, lass den Bruder oder die Schwester jetzt nicht abgleiten. Lass ihn dem nicht zerbrechen. Lass ihn jetzt nicht abgleiten. Lass ihn geistlich bleiben. Gib ihm Sieg. Dann fangen wir an, den Gebetskampf zu kämpfen. Für den anderen einzustehen, vor Gott, vor seinem Thron. Das ist Judah und Simeon. Alles andere hat keinen Wert. Es geht auch miteinander. Geht auch miteinander auf die Kananiter notfalls los. Und wohl dem, der Brüder und Schwestern hat, die bereit sind, mit ihm diesen Kampf zu kämpfen. Wisst ihr, ich bin froh, wenn ich jemanden habe, der vor Judah und Simeon da steht und sagt, ich gehe mit dir. Lernst du erst im Laufe der Zeit schätzen. Ich hatte schon Zeiten, wo es schwierig war. Wenn es schwierig ist und du hast keinen, der mit dir kämpft, schaut. Dann in der Regel, das wissen wir ja in der Bibel, wenn die Kananiter allein auf Israel treffen, in der Regel war es immer kritisch. Bei Israel war es immer am besten, wenn sie sich geteilt haben in zwei Haufen, dann haben sie sich geschlagen. Müsst ihr mal gucken, lest mal einfach die Bibel. Sobald sie sich in zwei Haufen geteilt haben, ist immer besser gesagt. Und wenn sie nur Hinterhalt gelegt haben, war noch viel besser. Aber jetzt haben wir hier etwas, das ganz wichtig ist. In diesem Kampf, da spielt die Leibesfunktion eine riesen Rolle. Jetzt sage ich mal etwas, das was ich jetzt hier sage, das ist eine Mischung aus den ersten Bereichen. Das heißt, hier sind sowohl Teile drin, in diesen 12 Zielen, sowohl Teile drin, des alten Adams ausziehen, als auch die Gesinnung des neuen Adams anzuziehen. Ist beides drin. Wenn er Epheser 4 ab 11 einmal lest, ich lese einfach einmal runter und dann können wir die Einzelpunkte hergucken. Der hat gegeben, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern. Das sind die Grundämter, wo zwei ja, wissen wir, zur Lebensfunktion des Anfangs gehört hat. Und der Rest aber als Ämter ist vorhanden. Jetzt sagt er, warum? Um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. zur Erbauung des Leibes Christi, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum Erwachsenen oder Gereiften oder vollkommenen Manne werden, zum Maß der vollen Größe des Christus, dass wir nicht mehr Unmündige, Babys, Kleinkinder seien, umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern dass wir, man merkt da etwas, der Part, den ich jetzt gelesen habe, jetzt kurz davor, das ist wieder ausziehen, also jetzt kommt wieder die Einnahme der Gesinnung, dass wir wahrhaftig in der Liebe, Gesinnung, heranwachsen in allen Stücken, in ihm, das ist wieder die Haltung in Christo, der das Haupt ist Christus. Von welchem aus, wenn die Stellung stimmt, es gibt nämlich das Haupt die Befehle, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun. Jetzt sind sie alle beieinander, die Gläubigen. Wie sind sie beieinander? Nach dem Maß der Leistungsfähigkeit eines jeden Gliedes, so wie es jeder kann, das Wachstum des Leibes vollbringt. Jetzt kommt geistliches Wachstum zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist Ziel. Das Einnahme, die Einnahme der Gesinnung und den neuen Menschen anzuziehen, hat ein Ziel. Ein Ziel bei mir selber, Ausziehen des Alten, Anziehen des Neuen. Das ist immer das Grundziel, das parallel vorhanden ist. Und gleichzeitig der Dienst priesterlich dem anderen gegenüber, Judah und Simeon. Beides ist Ziel. Wenn wir jetzt mal die Ziele hergucken. Das Erste, was ist Einheit des Glaubens? Ich habe teilweise Parallelstelle, teilweise Brot, das ich nicht lese. Wisst ihr, Einheit des Glaubens. Ich sag's mal hart. Wenn ich keine eigene Meinung habe und mein Bruder hat keine eigene Meinung, wir schlagen beide die Bibel auf, guckt, wisst ihr, was dann rauskommt? So einfach ist das. Das Gleiche. Einfach das Gleiche. Wenn er keine Meinung hat, ich keine habe und die Bibel sagt eine Meinung, dann haben wir die Meinung, die Bibel geschrieben steht, nämlich ich den Mai und er die Seine, dann sind wir einig. Und genau das will Gott. Einheit. Er will, dass wir Erhaltung der geistlichen Einheit einnehmen. Nicht indem der eine am anderen nachgibt, sondern indem man einfach das, was in der Bibel wirklich steht, indem man das annimmt für sich. Und dann ist Einheit. Die Einheit des Glaubens. Und das zweite Ziel, Vollerkenntnis des Sohnes Gottes. Um was dreht sich ein Gläubiger? Um was? Vollerkenntnis Jesu Christi. Ist das Ziel, der Herr Jesus in der Tiefe zu erkennen? Paulus sagte mal, ihn zu erkennen. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Die Kraft seiner Auferstehung. Diese Dinge. In der Tiefe zu begreifen, was ist hier geschehen? Wisst ihr? Ich habe es ja vorher gesagt, es gibt seltsame Dinge. Also es gibt einfach Dinge. Mir ist jetzt passiert, ich habe überraschenden Dienst, habe mich eingeladen zum Dienst, ich habe mit dem einen, ich wollte eigentlich zuerst nicht, aber ich habe es dann doch angenommen. Und da habe ich mir ein Thema gestellt, da hat mich zuerst einmal, habe ich mich verschüttelt am Telefon, ich habe mich geschüttelt. Das Telefon hat geheißen, praktisch der Auftrag war, das Thema, also am Telefon, das ist Vollerkenntnis des Sohnes Gottes. Was heißt es, dass der Stein weg ist, dass Grab leer ist, dass Christus unverständlich ist, so nicht mehr da ist? Begreift er? Und das sollen wir uns drehen. Das sollen wir uns drehen, geistlich. Das ist eins dieser Ziele, die Gott hat. Und es ist ganz klar, wenn Einheit des Glaubens da ist und wir drehen uns um den Herr Jesus, dann garantiere ich euch einfach was ganz Einfaches. Dann sind ein paar keine Liter weniger da. Das garantiere ich euch. Ziel 3. Ausreifung zum erwachsenen Mann werden in Christo. Dass man wie ein Erwachsener reagiert, nicht panikartig. Mir hat mein alter Bruder, oder was, jetzt ist ein alter Bruder, da war ein jüngerer Bruder, hat mir mal einen Tipp gegeben, gesagt, bevor du Entscheidung fällst, schlaf eine Nacht drüber. War mit der beste Rat, den ich je gekriegt habe. Ein Feuerkopf, ich muss immer eine Nacht schlafen, das ist besser. Wisst ihr? Und jetzt sage ich es einmal so, wenn du in der Einheit des Glaubens nur das, was die Schrift sagt, annimmst, nach der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes strebst, und wenn du dann versuchst, zu wachsen, erwachsen zu sein, geistlich erwachsen zu werden, dann sind noch weniger können nicht dazu. Und ich sage es mal gleich vorab, wenn du bei Punkt 12 überall die richtige Haltung einnimmst, dann hat es kaum noch können nicht dazu. Wir wissen ja, dass sie nicht ganz ausgerottet werden, aber dann sind weniger da, wesentlich weniger. Und dann das vierte Ziel, das Maß des Glaubens, sagt er hier, das Wachstum. Das heißt, ich bleibe nicht zurück, ich gehe aber auch über das Maß des Glaubens nicht raus. Also ich versuche immer ganz eiskalt zu lokalisieren, was kann ich und was kann ich nicht. Ich habe jetzt wieder, ich habe Vollbad genommen die Woche mal, im Selbstmitleid, aber mindestens ein ätherisches Bad, viel weniger weiß ich nicht. Dann habe ich mir auch innerlich gesagt, du bist der Ärmste der Arme, du bist sowas von zerstört, gerade die haben sie hingerichtet, du bist fertig und du bist der Ärmste und das kann man jetzt nur noch heilen, indem du dir eine eigene Kurve ordnest. Wisst ihr, was der Herr dann gemacht hat? Das gleiche wie bei Meliak. Telefon klingelt, Dienst. Telefon klingelt, Dienst. Da habe ich gesagt, ja, was weiß ich mal. Wisst ihr, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Man muss sein Maß des Glaubens ausleben, ob es einem gut oder schlecht geht. Und ich hab dann innerlich gesagt, eigentlich bist du doch jetzt arm. Aber das war dann so. Das Zeugnis vom Heiligen Geist hat ganz einfach geheißen, zu Deutsch, was fällt dir ein? Hingehe. Und ich sagte, ja. Ich habe 57 Ausreden gehabt. Mensch, ich hätte nicht genau erklären können. Ich hätte jedem von deinen Brüdern Rede halten können, warum es gerade ausgeschlossen ist, dass ich was mache. Aber in dem Moment, wie der Herr gewirkt hat, habe ich keine Ausrede mehr gehabt. Und ich sage, Entschuldigung, also gut, gebe ich nach. Ich habe nur einen Tag rumgeratzt, da haben wir immer überlegt. Soll ich noch? Aber mir ist nichts mehr eingefallen, weil da war Sperre. Es war klar. Und das ist das, was hier die Bibel meint. Wenn du das Maß des Glaubens einnimmst, das heißt, du gehst nicht über das, was der Herr dir gegeben hat, drüber, du bleibst aber auch nicht drunter. Das auch wieder weniger kann er nicht, weil du ärgerst dich nicht. Du machst im Übermut nichts kaputt, du bist aber auch frustriert, das sind weniger da. Merkt ihr was? Die richtige Einnahme der Haltung gibt automatisch letztendlich Vertreiben der Kanaaniter, das ist der Kampf. Wenn hier Judah und Simeon miteinander gehen, so wie es geschrieben steht, dann wird's gut. Dann haben wir hier gegenseitig auch Ermunterung. Ziel 5, nicht unmündig sei, ist genau das Erwachsensein. Erwachsensein, nicht unmündig, nicht kindisch. Wisst ihr, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt einen gereiften Bruder gerade zur Hand gehabt hätte, was ich in meinem Schädel abgespielt hätte, ich hätte es dem erzählt, dann muss ich sagen, was hätte ich erwartet, wenn ich im Saft bin? Was ganz einfach aus. Ich hätte eigentlich gesagt, dass der mich am Kragen packte, lass mich mal so taub sagen, mich ein bisschen geschüttelt hätte und gesagt hat, fang du jetzt nicht auch noch alles lenkt. Hätte ich sagen müssen, okay. Wisst ihr, nicht unmündig sein, kindisch. Ich bin ein kleines Kind, trotzig, beleidigt und frustriert, sondern zu sagen, ich bin erwachsen in Christo. Was heißt denn erwachsen in Christo? Guck her, meine Frau hat die Woche zu den Kopf geschüttelt. Sie steht zu, dass sie recht hat. Sie hat meine Wecker zählt. Das sind 8. Und der 9. ist Telefon. 01141, Wegdienst der Deutsche Bundeswehr. Sie hat den Kopf geschüttelt. Aber wisst ihr, was es ist? Das ist ein Stück Erwachsensein. Damit habt ihr zumindest etwas begriffen, dass ich keine Lust habe, morgens aufzustehen, ins Geschäft zu gehen. Warum gehe ich ins Geschäft? Weil ich erwachsen bin. Das ist normal. Ich kann mich nicht gehen lassen und sagen, ich habe keine Lust, interessiert ja niemand. Ich muss eine Familie ernähren, mich fragt keiner, ob ich aufstehen will. Da kannst du nur so Nacht, es ist ja noch Nacht, gell? Das heißt, ein Erwachsener handelt rein, wie ein Erwachsener handelt. Vernünftig, logisch, klar, strukturiert, so wie man es erwartet. Nicht unmündig, nicht kindisch. Und das sind noch weniger können nicht da, wenn du so handelst. Ist ja klar, dann haut noch mehr ab. Ziel 6, nicht wankelmütig, durch jeden Winter Leere. Irgendwo brauchst du Klarheit, auch in deiner Meinung. Es kann nicht sein, wenn einer kommt, ich hab's ja schon oft erzählt, ich habe einen Bruder gehabt, der hat ein Buch gelesen, vom Habeck, hat er mir vorgeschwärmt. Habeck ist wunderbar. Dann hat ein anderer Bruder gefragt, ein Theologieprofessor war der Herbert Jansen, der hat dann wahrscheinlich gesagt, Habeck ist nicht so ganz, weil er doch ein bisschen kirchlich ist und so. Dann ist er gekommen und gesagt, aber Habeck ist gar nichts. So war es immer am Telefon. Ich habe im Letzten gesagt, was ist denn jetzt der Habeck? Soll ich nur die dritte Meinung bringen, die noch genau dazwischen ist, noch streit zum Raussuchen, dann kannst du würfeln, was du meinst. Das ist das, man muss auch eine klare Meinung haben. Die muss man vertreten. Ich ändere bei mir in der Regel nur eine Meinung, wenn eine ganz furchtbare Krise kommt. In der Regel, wenn ich eine Meinung, eine Lehre ändere, muss, schickt mir der Herr eine Krise. Ich hab in den christologischen Fragen, habe ich die Frage durchlebt bis zum Rand des Abfalls. Dass bei mir gekriselt bis zum Rand des Abfalls, dass ich überhaupt bereit war, bis in die letzten Bereiche der Lehre heranzugehen. Dann ist mir es meistens klar, wenn es so scheppert, dann musst du kämpfen. Dann musst du an den Rand gehen, dann musst du kämpfen, dann geht's drum. Aber, ich sag's mal so, wenn jetzt irgendein Bruder, ein namhafter, eine Meinung äußert, das haben die Brüder bei mir nie verstanden. Eines Tages ruft mich ein lieber Bruder, ich könnte euch den Namen sagen, kennt ihr alle, und sagt, ich habe was gehört. Und sage, was denn? Stimmt es, dass du lehrst, dass das Heil verlierbar sei? Und ich sage, ja. Jetzt kam die Argumentation. Das ist genau das, was mit diesem Winterlehre zu tun hat. Aber du doch nicht, war auch sehr emotional, der Aufschrei. Du hast doch Lehrberufung. Da kannst du das nicht lehren, sage ich. Pass mal auf. Bibel. 1, 2, 3. Das hat keine Rolle gespielt. Jetzt kann ich doch nicht bloß, weil ein namhafter Bruder empört ist, dass ich das lehre, meine Lehre ändern will. Ist klar, ich kann die Lehre nicht ändern, weil da einer dagegen ist. Jetzt wird es mal schwierig. Mir geht es wie ein Busch. Aber wenn die ganze Welt alle dagegen sind, dann tut es mir leid. Das stimmt dann trotzdem von der Bibel her. Dann muss ich trotzdem dafür sein. Und das ist das, was die Bibel hier meint. Eine gewisse Stabilität, eine gewisse Klarheit. Man muss irgendwo wissen, was man will. Wenn man die Haltung einnimmt, von der Bibel her nicht wegzugehen wegen Menschen, sondern nur, wenn es Schrift selber sagt, dann haben wir wieder ein Stück Kananiter rausgeschmissen. Weil dann wirst du nicht hin und her gerissen werden. Wahrscheinlich nicht verletzt werden. 7 spielt auch rein. Unanfällig für menschliche Spielerei. Ich habe euch immer Parallelstelle, die möchte ich jetzt nicht lesen, es ging zu weit. Das heißt, wenn die Menschen ihre Spielerei abziehen, und ich sage euch eines, im Reich Gottes wird gespielt. Das ist brutal. Das Menschen, die verwirklichen sich selber, das ist Spielerei, die treiben ihre eigene Leben. Wenn dir die Spielerei reinkommst, dann wird es schwierig. Und das sagt die Bibel, da muss stabil davon werden. Wenn man da die richtige Haltung einnimmt, geistlich, dann treibt es wieder keinen Liter weg. Weil du kriegst wieder dann keine Probleme aus der Ecke. Und dann sagt er da davor, Endprodukt ist Ziel 8, unauffällig für Verführung. Kommt auch von der Schrift her. Weißt du, wenn du die Haltung einnimmst, ich versuche es euch ganz einfach zu erklären. Was für eine Haltung muss ich einnehmen? Das ist doch einfach. Ich sage euch, meine Haltung ist die. Ich setze mich vor die Bibel und sage, meine Haltung in all diesen Dingen ist, steht es geschrieben. Steht es geschrieben, aus zweier oder dreier Zeuge Mund, in der Lehre Jesu und in der Lehre der Apostel. In diesem neutestamentlichen Block, der für die Gemeinde geschrieben ist, ist dort glasklar geschrieben, so dass das unmissverständlich ist. Ist das der Fall? Amen. Ja und Amen. Nichts zu deuten. Ist das nicht der Fall? Steht es bloß so, dass man zwei Möglichkeiten hat, sage ich sowohl als auch. Steht es gar nicht geschrieben, spielt es für mich keine Rolle. Dann mache ich auch keinen Streit, dann interessiert es mich nicht. Dann kann man da keine Lehre draus machen, oder keine Bewegung draus machen, oder keine große Arbeit draus machen, weil dann interessiert es nicht. Dann ist es ein Nebenprodukt. Wenn man diese Haltung einnimmt, es steht geschrieben, ich gebe das Geschriebene nicht hinaus, bleib hinter dem Geschriebenen nicht zurück. Wenn man die Haltung einnimmt, macht er wieder was? Anziehe das neue Menschen, die Gesinnung, die Haltung Jesu Christi, es steht geschrieben, wo ist das Problem? Dann filtert es dir im Laufe der Zeit alle diese Problempunkte, ich sage mal, von Ziel 1 angefangen. Einheit des Glaubens, Vollerkenntnis des Sohnes, Ausreife, Erwachsenwerden, die Spielerei aufhören, letztendlich die Wankelmütigkeit ablegen, die menschliche Anfälligkeit weglegen, die fliegen alle weg durch Einnahme einer Haltung. Ich möchte nochmal betonen, nicht indem man kämpft, sondern durch Einnahme einer Haltung. Und dann sagt er, Vers 9, in der Liebe heranwachsen in Christus in allen Stücken. Das heißt, ich bleibe in der Stellung in Christo, ich nehme die Haltung Jesu an. Ich bin barmherzig, wenn jemand kommt, der wirklich in Sünde zertrümmert ist und der ein armer Tropf ist, dann bin ich weich und barmherzig. Ich kann in genau der gleichen Sache, kann ich total weich sein wie ein kleines Kind, kann aber stahlhart sein. Jetzt kommt einer, wo ich merke, der hochmütig, arrogant seine Sünde verteidigt, dann war ich stahlhart. Jetzt kommt aber genau mit der gleichen Sünde kommt jemand, der leidet. Dem es eigentlich peinlich ist. Der sich schämt. Der zerknittert ist, glaubt, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, bin ich weich. Bin ich sofort weich. Und das ist das, die Liebe des Christus. Und wenn er der Herr Jesus beobachtet, der war immer weich zu den Sündern, die bußfertig waren, war immer hart zu den Pharisäern, die nicht bußfertig waren. Das ist ganz einfach. Wenn man weich zu den Sündern, die Buße im Herzen hatte, und war immer hart zu denen, die keine Buße hatten. Und das ist auch ein Teil, wo du dir viel Ärger und viele alte Kananiter ersparst und wo dann auch viel Aufrichtung einfach weggeht. Hat aber wieder mit der Haltung zu tun. Ich nehme die Haltung Jesu ein. Ist euch aufgefallen, wie wichtig es ist, eine Haltung einzunehmen. Nicht der Kampf, sondern die Haltung. Ist entscheidend. Ziel 10. Von ihm aus Handreichung tun nach der Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen. Kolosser 2, Vers 6 heißt, sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn und dann den Menschen. Scheibe, ich sage. Ich tue Handreichung, so wie der Herr mich heißt, so wie ich es erkenne von ihm her. Aber ich gebe mich nie einem Menschen hin, sondern immer einem Herrn. Wisst ihr, den Menschen würde ich schon lang kündigen, aber dem Herr kündige nicht, das ist schon unterschiedlich. Die Menschen enttäuschen, aber der Herr doch nicht. Wenn ich mir der Herr hingegeben hätte, und er sagt, tu das, dann kann ich nicht sagen, ich tue es nicht mehr. Das geht ja nicht, der Herr sagt doch, tu es, doch nicht die Menschen. Wenn die Menschen sagen, tu es, Und dann kommt die Enttäuschung, das heißt, jetzt zu Deutsch erledigt, für mich aus. Das kannst du als Gläubiger, weil du tust ja dem Herrn. Du hast die Hiebe hingegeben, nicht die Menschen. Und in dem Moment, wie du dem Herrn hingegeben hast, gibt es keine Möglichkeit, da davon zu laufen. Und das ist wieder entscheidend. Das ist auch wieder, man, das ist auch wieder eine Gesinnung. Die Einnahme einer Haltung. Wir haben vorher gelesen, Noos. Der Sinn, die Einstellung, die Gesinnung. Das ist gemeint. Das ist der Kampf, den hier die zwei aufnehmen, der Simon und der Judas. So geht es gegen die Kananiter, als priesterlich Gesinnte. Die müssen einfach die richtige Haltung einnehmen. Fertig. Das ist alles. So kämpfen wir diesen Kampf. Vers 11. Das Wachstum des Leibes Jesu Christi. Das heißt, dass ich wachse, dass mein Bruder wächst, dass meine Schwester wächst, dass die Gemeinde wächst. Das ist aber Haltung. Nicht Eifersucht, sondern Wachstum. Dass ich das Ziel habe, dass alle wachsen, dass es vorwärts geht. Aber dort versuche ich zu handeln, wie der Herr sagt. Ich probiere immer, wo ich Echtes sehe, es stark zu machen, es zu stützen, wo ich Unechtes sehe, es zu dämpfen. Das ist ganz einfach. Schütte mal Licht, kann man auch Fehler machen. Ich habe schon Echtes gedämpft und Unechtes gefördert, habe ich auch schon gemacht. Mensch, aber einfach wie der Herr, immer barmherzig, wie der Herr barmherzig ist. Handle, wie er handeln würde. Auch wieder diese Haltung einzunehmen, das Wachstum des Lebens Christi, und wenn er es einmal genau lässt, vom Haupt ausgehend von Christus, so wie er es sieht. Und dann 12, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das alles mit der Gesinnung Jesu, in der Liebe Jesu Christi, und ihr wisst, was Liebe ist. Ich habe schon so oft erklärt, ich kann es mich auswendig. Der unverbrüchlich feste Wille, für einen Dritten das Beste zu suchen, egal was es mich und den kostet. Ob es dem wehtut oder nicht wehtut, interessiert nicht. Wenn ich den Wille habe, ihm Gutes zu tun, dann muss ich ihm auch wehtun, wenn es sein muss. Das gehört dazu. Der unverbrüchlich feste Wille, für einen Dritten das Beste zu suchen, egal was es mich oder ihn kostet. Das ist die Gesinnung Jesu. Ich fasse nochmal zusammen, bevor wir das Kästchen angucken. Im alten Land sind immer Kananiter. Solange ich im Fleisch bin, habe ich altes Land. Das heißt, das Eingangskapitel Richter, diese ersten fünf Verse, ist genau die Situation des wiedergeborenen, erwachsenen Gläubigen, der jetzt beginnt, sagen wir mal, seinen Lebenskampf zu kämpfen. Die Kananiter sind da. Die Kananiter sind diese vier Bereiche, wo man vorher gesehen hat. Ich sage es nochmal. Emotion. Lüste. Zwischenmenschliches. Ordnung Gottes. Vier Kampffelder. Dahinter der fünfte Bereich, die Dämonen, die alle vier aussprechen. Vor allem die Lüste. Dieser Kampf, der ist zu kämpfen. Dieser Kampf wird in der Regel gekämpft durch Ausziehen des alten Adams. Und Anzieher des Neuen. Wir haben ganz klar gesehen, dass es nicht darum geht, gegen bestimmte Dinge zu kämpfen bei sich selber, sondern durch das Gekreuzigtsein mit Christus das Auszieher, das heißt die Macht über die Sünde breche durch den Glauben sagt, und dann die richtige Stellung eine, Haltung, also Herzensstellung. Zum Beispiel nicht versuche, jemanden zu lieben, der mich geärgert hat, sondern ihm von Herzen zu vergeben. Das ist die richtige Haltung. In dem Moment, wie ich von Herzen vergebe, brauche ich nicht mehr darum kämpfen, dass ich was gegen habe. Also nochmals. Einnahme einer Haltung. Diese 12 Ziele aus dem Epheser 4 zielt drauf, in diesem ganzen Umfeld die richtige Haltung einzunehmen. Zum Beispiel nur, was die Schrift sagt, letztendlich. Und aus dem raus nicht, wankelmütig sei, ein sei, klar sei, das Wesentliche erkennen. Da wird man dann erwachsen, dem einfach das Wesentliche herguckt, wie ein Erwachsener sich nicht umeinander treiben lässt. Und immer in der Liebe Jesu Christi das tun, so wie er für mich das Beste will, egal ob es mir wehtut oder nicht, so benehme ich mich mir gegenüber und dem anderen gegenüber. Wenn man das tut, dann ist der Kampf, dann sind wir im Kampfesgetümmel. Und dann, wenn ich das mit meinen Geschwistern mache, kooperativ, miteinander, dann haben wir Simeon und Judah. Haben wir genau die ersten fünf Versen. Wenn man jetzt die paar Stellen noch anguckt, dort sieht man dann einfach wesensmäßige Züge dieses Kampfes. Philipper 1,30. Indem ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir saht und nun von mir höret. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Man hat mir schon vorgeworfen, das ist mir, ich sag's mal hart, ich verstehe das sogar. Bloß ich kann es einmal machen, also. Man hat mir schon vorgeworfen, du erzählst viel zu viel von dir selber. Bloß eins ist klar, Paulus sagt hier, den Kampf, den ihr seht, der Person, und den ihr hört. Und jetzt sagt er was Zweites. Ganz wichtige Sache. Und diesen Kampf hat jeder. Das ist ein Stück Ehrlichkeit. Dieser Kampf gegen die Kananiter muss geprägt sein mit einem Stück Ehrlichkeit. Ich scheiße. Und ich und mein Bruder ganz entsetzt kommen, ja, Drohung gehalten, auswärts. Und dann hat er gesagt, überlege aber, was du gesagt hast, deine Frau. Und ich gesagt, da sitzt du, fragst du, wie ist das gewöhnt? Ja, es ist so. Ich sage, da macht es auch nichts aus. Aber es ist, ihr begreift, ich muss sagen, du hast den Kampf, ich habe den Kampf, und jetzt lass mal sehen und hören, was für ein Kampf ist. Nur so kannst du die Wurzel von der Ehrlichkeit vortragen. Und in diese Ehrlichkeit kannst du den Kampf nicht kämpfen. Dann sagst du plötzlich, der eine sagt, viel Feind, viel Ehr, der sieht dann keine Liter, wo gar keine sind. Kämpft gegen Pappkameraden, das haben wir genügend, nur um viel Ehre zu haben, weil er ein Held ist, der schlägt dann Pappschachtel um, wo gar kein Kampf ist. Und der dritte sagt, ich bin so eine würdige Persönlichkeit, an mich geht sie nicht. Und verdrängt dann einfach, macht die Augen zu und sieht gar nicht, dass er angegriffen wird. Beides ist falsch, beides ist vom Teufel. So muss ehrlich sein und sagen, so ist es, so Kämpfe habe ich und so geht's ehrlich zu, was ihr seht und hört. Und dann sagt der Paulus, und das Gleiche habt ihr auch. Das ist die Haltung, die man einnehmen muss, untereinander. Wissen Sie, es ist halt manchmal schon heiß, wenn du manchmal sagst, ich weiß, was du denkst. Wenn ich euch das Kriegnei sage, habt geheime Lüste in eurem Herzen, wo ihr schämen würdet, wenn es jetzt an eurer Wand kommen würdet. Wenn einer hier drin ist, der sagt, er hat die Lüste nicht, wenn man sie dann auf der Leinwand bringen wird, wird sie nicht schämen, er lügt, egal wie er heißt. Da könnt ihr mich nur so froh mal angucken, sag ich mal ab. Tatsache, wenn das nicht stimmt, dann stimmt die Bibel nicht. Stimmt die Bibel nicht, das ist so. Ich gucke ja aus Gesicht, das ist nämlich so, ich hab die auch. Sag mir doch nicht, ich könnte es euch sogar sagen, das tue ich jetzt, ich bin jetzt verrückt. Das will ich ja nie machen. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Herrn. Das ist eine Sache zwischen euch und dem Herrn. Wisst ihr, warum ich euch das nicht sage? Weil dann immer, wenn er mich sehr tätet, denke ich, jetzt dreht es gerade wieder um. Also klar. Das verstehe ich schon. Da muss man auch keusch sein. Das brauchen wir nicht jedem auf die Nase binden. Wisst ihr, das brauchen wir gar nicht. Das sagt zwischen mir und dem Herrn. Aber dass ich das selber erkenne, das ist wichtig. Also hier. Philipper 1,30, Ehrlichkeit. Kolosser 2,1. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich für euch und für die in Laodicea und für alle, die mich nicht von Angesicht im Fleische gesehen haben, was er für einen Kampf hat. Warum? Damit ihre Herzen ermahnt in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit bereichert werden zur Erkenntnis oder zur Vollerkenntnis des Geheimnisses Gottes, welches ist Christus. Er sagt im Prinzip, geht mein Kampf darum, dass jeder geistlich erwachsen und normal wird und der Herr Jesus im Mittelpunkt bei ihm ist. Das ist der Kampf. Und dieser Kampf, ehrlich, dieser Kampf, das müssen wir einfach sagen, und um das Kolosser 2 geht's. Um das geht der Streit. Dass die Gläubigen tatsächlich normal sind, nämlich Christus orientiert und dass ihre Herzen auf das gerichtet sind. Und das geht der Kampf. Und wenn man das nicht mehr sieht, wisst ihr, ich sag's mal hart, der Teufel weiß doch, wo er die Gläubigen kriegt. Er kriegt sie in ihrem Hobby. Und jeder Gläubige hat auch ein geistliches Hobby. Ist doch Tatsache, aber ja. Jeder Gläubige hat ein Hobby. Und in dem Hobby, da stickelt der Teufel. Da musst du immer aufpassen, wenn dein Hobby kommt, dass du immer bewusst ist. Es ist herrlich, das Thema, in der Regel für dich selber, aber es ist ein Hobby. Ich habe es mal mit den Zahlen gehabt. Wenn ich Zahlen gehabt habe, war ich fast berauscht. Ich habe es gelernt, dann müssen die abzulegen. Wenn ich heute nur Zahlen sehe und ich sehe, 32, 4 mal 8, alles erneuert. Da blüht mein Herz auf. Bloß wenn ich im anderen dann gesagt habe, guck, in Johannes 6, Vers 66, habe ich immer gesagt, die Verszahl ist nicht inspiriert, aber Johannes 6, Vers 66, der Abfall, sie gingen nicht mehr mit ihm, mit Jesus. Das ist auch kein Zufall. 2. Timotheus 2, 2, immer die gleiche Stelle. Vertrauenstreuen Leuten an Gemeinschaft. Das andere, immer. Ich mag Zufall, das ist richtig, ich weiß es nicht, aber wisst ihr, da kannst du dich berauschen, die Zahlen. Ich habe es auch gelernt, ein bisschen wegzulegen. Ich freue mich jetzt daheim an meine Zahlen. Manchmal kannst du einfließen, aber du kannst jetzt nicht der Zahlen mystisch aufbauen, bloß weil es dir gefällt. Und so hat jeder seine Hobbys. Wisst ihr, das gehört auch dazu, dass man hier nüchtern Christus, das Opfer, Jesus, sein Blut, das ist gar nichts. 1. Thessaloniker 2,2. Genauso wichtig. Er sagt hier, gewannen wir dennoch Freimütigkeit in unserem Gott, bei euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Wisst ihr, Geschwister, ich sage es euch mal ganz ehrlich. Ich könnte euch nicht mindestens 54 Dinge jetzt aufzählen, aus der Hüfte, dass ich lieber getan hätte, wie heute Abend das Wort zu verkündigen. Sei ehrlich. Es ist ein Kampf. Ich habe festgestellt, es ist 100-mal besser, wenn du Widerstand hast, wenn es ein Kampf ist, das Wort zu verkündigen, wenn du Lust hast, das Wort zu verkündigen. Wo steht denn in der Bibel, dass es eine Lust ist, das Wort zu verkündigen? Dass ich einen Gefühlsrausch kriege und dann das Wort verkündige. Wenn ich Bibel richtig lese, dann steht in der Regel, es ist ein Kampf auf Messer. Kampf bis aufs Messer. Kampf auf Leben und Tod. Das müssen wir uns bewusst sein. Es ist ein Kampf drum, das Wort weiterzugeben. Egal wie im Zeugnis oder in der Verkündigung, spielt keine Rolle. Es ist ein Kampf. Der Teufel wird alles tun. Ich habe schon so verrückte Sachen erlebt. Wisst ihr, ich bin schon heimgekommen, ich habe gewusst, ich muss Versammlung halten. Und da habe ich plötzlich einen Hunger gekriegt. Das war abartig. Ihr lacht, aber ich habe dann das Doppelte gegessen, wie ich normal esse. Nein, nur eine Tasse Kaffee drauf geschüttet. Und plötzlich bin ich in die Versammlung gekommen. Ich konnte kaum noch verkündigen. Ich war erledigt vom Essen her. Das sagt mir schon eine Kleinigkeit, ich sage, ja, was ist eine Kleinigkeit? Das mag eine Kleinigkeit sein, aber das sind Dinge, wo dann der Teufel Störfeuer sendet, richtig Störfeuer sendet, oft mit den kleinsten Kleinigkeiten. Die kleinsten Kleinigkeiten. Dann hast du einen Tag, wo du nichts vertragen kannst, von der Unkonzentration her, wo es dann lieber ist, konzentriert. Dann ist hier das Fenster offen, draußen krakelt sie. An dem Tag, wo es völlig egal ist, ob sie krakelt, wo du völlig gut empfindest, da ist Ruhe. Kann ich zum Beispiel, wird es mir nicht schwerer. Ist völlig gut. Das ist halt so. Das sind die Kleinigkeiten, glaubt mir das. Und das ist ein Kampf und wir müssen kämpfen ums Evangelium. Und um den Kampf kommen wir nicht rum. 1. Timotheus 1,18, das ist ein ganz anderer Weg. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß der früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du denselben guten Kampf kämpfst, den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Das ist eine ganz andere Ecke. Das heißt, es geht um mein Gewissen, dass ich glaubensmäßig ein gutes Gewissen habe. Das ist auch ein Kampf. Ich habe heute schon krankhaft überlegt. Mir hat der Teufel heute bei was verklagt. Ich habe mir krankhaft überlegt. Ist das der Herr oder ist der Teufel? Ich bin dann mit meinem alten Trick wieder dahinter gekommen. Ich habe gesagt, wie kommt's denn? Bist du ganz langsam in der Stille von Gott überführt worden von einer Sünde? Sein? Nee, Presseatmung. Der Geier ist wieder gestürzt. Warum hast du gemerkt, mit dem Kampf mag ich oft nicht, dass ein Geier ist? Das sind so Dinge, wo du einfach sagen musst, hier, letztendlich kämpfe den Kampf um dein Gewissen. Das Gewissen ist ein ganz wichtiges Instrument, auch in Bezug auf diese Haltung einzunehmen. Ich sag's euch mal ehrlich, wenn du ein schlechtes Gewissen duldest bei dir, egal warum, dann passiert etwas. Dann wirst du automatisch der alte Adam nicht mehr ausziehen und der neue nicht mehr anziehen und wirst dich gehen lassen. Das haben wir ja gesehen am Anfang. Wenn du dich gehen lässt, kommst du zurück. Automatisch. Das ist ungeheuer wichtig, vom Gewissen her, dass man hier sauber ist. 1. Timotheus 6,12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Und das ist dieser Grundkampf, dass ich mir einfach bewusst bin, es geht ums ewige Leben, es ist um gar nichts. Es geht darum, in den Himmel zu kommen. Aber dieser Zirkus, der sich hier abspielt, der ist letztendlich egal. Ich habe heute Nachrichten, wo ich heimkomme, gehört, der Russ droht jetzt mit Atomschlag. Überlegst du, wenn jetzt ein Atomschlag kommt, was dann? Zumindest ist sicher, und manche, ein Großteil für ihre kleine Sorge nicht mehr. Ist auch sicher, eine ganze große. Aber ich habe mir überlegt, ja, wenn er kommt, was soll ich tun? Soll ich dagegen beten? Habe ich mir überlegt. Habe ich mich entschlossen und gesagt, nein. Nein, nicht dagegen beten. Der Wille des Herrn geschehe, fertig. Wisst ihr, das sind so, ich sag's mal, Dinge, wo du sagst, um was kippst du eigentlich? Ums ewige Leben, nicht um hier, um die Welt. Zweiter Timotheus 4,7, Paulus am Schluss. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Guckt, Geschwister, ich habe es jahrelang nicht erkannt. Inzwischen ist mir das vollkommen klar. Ich habe jetzt durchschaut, wo der Teufel versucht, mich zu Fall zu bringen. Und ich weiß inzwischen, wo er hinzieht. Ich habe jahrelang nicht erkannt, wo er hinzieht, durch Zermürbungstaktik. Wisst ihr, wo er hinzieht? Dass der Glaube hinschmeißt. Das ist die tiefste Zone der Verführung. Er versucht, dich so weit zu bringen, dass es hinschmeißt. Das ist es. Entweder indem du an dir selber verzweifelst, du so enttäuscht bist von dir selber, was dir alles passieren kann, indem er dich so enttäuscht über andere, indem er dich in Situationen bringt, kenne ich auch, das hasse ich am meisten. Ich habe gerade eine, ich hasse es wie die Pest. Egal, was du tust, ist alles falsch. Ist immer Falle. Sagst ja, ist falsch. Sagst nein, ist auch falsch. Dritte Möglichkeit gibt's keine. Egal, was du tust, ist falsch. Falle. Dann gilt's, Glaube zu halten. Zu sagen, und wenn ich jetzt alles hermache, wenn ich alle Fehlentscheidungen in dieser Welt auf einmal treffe, dann halte ich den Glaube trotzdem. So. Dann gilt's, hinzustehen. Zu sagen, uninteressant vom Ergebnis her, ich diene dem Herrn. Hebräer 10, 2, 3. Gedenket aber der früheren Tage, in welchen ihr nach eurer Erleuchtung unter Leiden viel Kampf erduldet habt. Da kommt Schmähung und Drangsal und so Sachen. Wisst ihr, das muss mir auch wieder klar sein. Ich muss mir bewusst sein, dem Kampf, auch gegen die Kanaaniter, da geht es letztendlich darum, ich sage es mal hart, auch notfalls die Schmach des Christus zu tragen. Ich habe jetzt eine Situation hinter mir, ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Zu mir kommt jemand und verwarnt mich, beziehungsweise greift mich an, weil ich angeblich, was angeblich, teilweise hat es auch gestimmt, welche falsche Haltung eingenommen habe. Meine Frau könnte euch die Story erzählen. Und in dem Moment, wie ich gerade im Glitch bin und was hätte ich drum gäbe, wenn ich allein geblieben wäre. Meine Frau stört mich bei den Mittekindern. Wunderbar wäre das gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. In dem Moment kommt der Dritte, der ganz genaue Vorstellung gehabt hat, wie ich zu handeln habe. Und ich war gerade mitten dabei, genau gegenteilig zu handeln. Viel gegenteiliger konntest du nicht mehr handeln. Und da musst du dann etwas lernen. Ich sage es mal richtig brutal, da musst du dann lernen, notfalls die Schmach des Christus zu tragen, Drangsal über dich zu nehmen, auf dich zu nehmen und einfach letztendlich anders zu handeln, wie man es von dir erwartet. Wisst ihr, den Kampf zu erdulden, auf Schmähungen, Drangsale, einfach unter durchzugehen, den Kampf, der gehört dazu, wenn es um das alte Kanaan geht. Wisst ihr, und die Sünde so ist, ist ja klar, ehre mich vor den Menschen. Ich sage notfalls. Wisst ihr, ich habe dann gehört, was aus dem, ich habe inzwischen schon das Feedback, das ist ja immer interessant. Ich sage lieber nicht. Ich sage es mal, ich fasse mal zusammen. Es hört sich dann ungefähr so, naja, dumme Schritte, aber ansonsten kannst du ihn weglegen. Ansonsten weglegen. Mutter, bist du mit weh? Das braucht keine Angst, das ist nicht schlimm. Aber ich will es bloß zeigen. Und du musst auch bereit sein, als Gläubiger solche Dinge wegzustecken. Wegzustecken. Wenn du das nicht kannst, wenn das dich dazu bringt, dass du hinschmeißt, Schlacht verloren. Da kommen sie. Da kommen sie alle. Dann überfallen dich die Kanaaniter wie ein Heer. Und am Schluss, wenn es dumm geht, werfen sie dich aus dem verheißenen Land noch raus. Das ist das Problem. Das will der Teufel nämlich. Dass die Kanaaniter dich aus dem alten Land wieder rauswerfen. Rückwärts. Dann Hebräer 12, 4, wahrscheinlich die heißeste Stelle. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen. Das Trostwort heißt zu Deutsch, der Hart erzieht und züchtigt dich. Also das gehört mit zu dieser Gesinnung, die man einnimmt, dass man sich bewusst ist, es ist ein Kampf bis aufs Blut. Ich hab jetzt wieder meine alte Taktik probiert mit Schlafen. Ich werde einfach einen Zug hinterherlegen, auf die Augen zugemacht und dann denkt, das Problem gibt's gar nicht, jetzt schlafst du. Nützt nichts. Später, wenn der Auge wieder aufkommt, ist wieder da. Da musst du kämpfen, bis aufs Blut, bis aufs Blut. Auch gegen Sünde. Aber wenn du dann sagst, okay, cool, jetzt lass mich gehen. Nein, bis aufs Blut kämpfen, gegen Sünde. Zu sagen, es ist mir widerwärtig bis zum Gehen nicht mehr, was über mein Haupt geht. So wie die Bibel sagt, Menschen sind über mein Haupt gegangen. Furchen sind über meinen Rücken gezogen worden. Sage, interessiert niemand. Wieder David, ich habe es wieder gelesen. Simei, lass ihn fluchen und werfen, vielleicht hat es ihn der Herr geheißen. Fertig. Was zu sagen? Vielleicht ist die Erziehung des Herrn. Ich gehe durch. Brutal. Merkt ihr, was ist denn alles, was ich jetzt euch die ganze Zeit erzähle? Was ist das alles? Das ist eine Gesinnung. Das ist die Quintessenz von Richter 1 bis 5. Das ist eine Gesinnung. Einnahme einer Haltung. Und so treibt man sie raus und anders nicht. Wenn wir das tun,
Das ist nämlich interessant.
Am Anfang bei Richter, da tun sie genau das, indem sie die richtige Haltung einnehmen. Da klappt es nämlich. Was wir jetzt sehen werden, Schritt für Schritt in unserer Bibelstunde, es wird sein, da siehst du, wie sie Schritt für Schritt diese Haltung aufgeben, weil dann die können ja nicht zu alle Ecke reinkommen. Und am Schluss haben die total, ich sag's mal, unter ihre Gewalt. Und nur durch größte Gnade Gottes brechen sie dann manchmal dieses Gefängnis wieder auf oder dieses Joch können sie ablaufen, nur kurze Zeit, da kommen sie wieder drunter. Aber jetzt so, in der Haltung, wie es jetzt beschrieben ist, da hast du Gewalt über diese Dinge. Ich bete zum Schluss. Jesus, möchte dir danken, dass du uns nicht nur ins verheißene Land geführt hast, dass du die Tür durch dein Blut geöffnet hast, das Heiligtum, das Allerheiligste, und dass wir wieder geboren werden durften zur lebendigen Hoffnung, sondern dass auch wenn es um diese Kämpfe geht, dass du alles getan hast im Kreuz von Golgatha, dass wir nur letztendlich durch dein vollkommenes Opfer als priesterlich gesinnte Menschen und der alte Adam ausziehen müssen, der Bruch über Sünde vollziehen und deine Gesinnung einzunehmen, auf dass das Neue hervorbricht. Gib uns einfach Gnade. Du kennst jeden von uns. Ich bitte einfach, erbarm dich uns und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.